Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du erleuchtest das Dunkel unseres Lebens durch deinen Sohn Jesus Christus, den hellen Morgenstern. In ihn offenbarst du uns deine Liebe. Wir danken dir dafür. Erfülle uns mit klarem Glauben an ihn und mutigen Bekenntnis gegenüber der Welt. Lass unser Handeln sein Licht widerspiegeln. Erbarme dich, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Jahreslosung ist für mich immer ein dankbarer Predigttext. Warum? Weil ich ihn nicht nur für 1, 2, 3 Gottesdienste vorbereite, sondern in diesem Jahr sind es 8 verschiedene Predigtstätten, wo ich ihn, ihr seid die Letzten, also was das betrifft, gehalten haben werde. Also den ganzen Kirchenbezirk und die Predigtplätze im Kirchenbezirk minus Dresden. Dresden stünde also noch offen. Ja, wer weiß denn noch, wie die Jahreslosung heißt? Mutige nach vorn. Jawohl. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Das steht über diesem Jahr 2025. Und heute, im Wahljahr besonders, genau hinschauen, prüfen und das Gute so vorhanden behalten. Ja, Prüfung. Wer lässt sich gerne prüfen? Wahrscheinlich niemand von uns. Und es gibt da auch so einen Prüftermin, den jeder hat in seinem Leben, nämlich den TÜV. Es gibt ja jemanden in eurer Gemeinde, der sich damit ganz genau auskennt. Das ist der Ludwig Rehr. Der kennt alle Farben des TÜVs auswendig, der Plaketten. Ich habe ihn gestern nochmal befragt, als ich hörte, dass das an dem so ist. Und er konnte mir sagen, ja, dieses Jahr ist orange dran und nächstes Jahr blau. Schaut mal auf euer Auto, ob das an dem so ist. Warum? Damit die Polizei von Ferne das natürlich erkennen kann, welches Auto TÜV hat und welches nicht. Ja, der TÜV, das ist so ein Termin der Überprüfung. Naja, da wird uns manchmal vielleicht etwas bange, wenn wir denken, wie viel wird es denn kosten, um die möglichen Mängel zu beseitigen. Es gibt auch andere Prüfungen, denen wir mit Spannung entgegenschauen. Prüfungen in der Schule, im Studium, am Ende der Lehre, das sind nicht Momente größter Glückseligkeit. Ich kann mich noch erinnern an mein Mathe-Abitur, da habe ich wirklich geschwitzt und ich habe noch jahrelang geträumt davon. Ich bin manchmal aufgewacht und fragte mich, habe ich die Matheprüfung schon bestanden oder nicht? Und war dann glücklich, ja, stimmt, ich habe sie bestanden, sogar noch mein Diplom. Gut, aber da hatte ich weniger Sorgen vom theologischen Diplom als vor der Matheprüfung, Abitur. Ja, aber Prüfungen sind wichtig. Warum? Hier soll sich zeigen, was im Laufe der Jahre gelernt wurde und ob das Gelernte auch angewandt werden kann. Das ist ja der Sinn von Prüfungen. An einer solchen Prüfung hängt nicht selten der weitere berufliche Weg. Geprüft zu werden ist nicht wirklich schön, aber ist notwendig. Aber eine Jahreslosung steht ja nicht, werdet geprüft, sondern aktiv, prüft selber. Was ist das auf der anderen Seite, wenn wir selber die Prüfer sind, wenn wir einen Prüfauftrag bekommen? Und wir alle sollen ja Prüfer sein. Paulus richtet den Satz, diese Aufforderung an alle, an die Gemeinde in Thessalonich und auch an die Gemeinde von Weigersdorf. Es ist Gottes Wort, was auch wir zu hören haben. Naja, aber bevor wir uns mal das anschauen, wollen wir mal gucken, was denn alles zu unserem Prüfauftrag gehört. Wie gesagt, eine kurze, prägnante Losung, die über diesem Jahr steht, Gottes Wort. Und da ist jedes Wort eine Losung. Manche glauben sich ja so heraus, was ihnen so gefällt. Das ist ein schöner Spruch, das ist ein schöner Spruch, das ist einer, der gefällt mir weniger. Na, es ist schnurzpiep egal, was uns gefällt oder nicht. Alles ist Gottes Wort und ist Losung, ist, wenn man so will, Parole, die über unserem Leben steht. Aber es ist auch so, dass mich das eine Wort besonders anspricht in einer besonderen Situation und manchmal ein ganz anderes. Es gibt gewisse Bücher, um die mache ich einen Bogen in der Heiligen Schrift. Die lese ich nicht so gerne, Levitikus zum Beispiel, die ganzen Gesetze. Ja. Aber auch dort sind Perlen zu entdecken, wenn man nur tief hinschaut und betet. Ja, an wen ist die Aufforderung gerichtet? Ich habe es schon gesagt, an die Gemeinde in Thessalonich. Nicht? Dort kam er hin auf seiner zweiten Missionsreise, der Völkerapostel. Dabei war er nur kurz in der Stadt, die heute wie heißt? Thessaloniki. Hier predigte Paulus in der Synagoge und verkündete Jesus Christus als den Messias, den Christos, den Gesalbten, auf den das jüdische Volk ja so lange gewartet hatte. Und es fand wenig Anklang bei den Juden. An drei Sabbaten war er dort, steht im Original. Also drei Sabbaten, hat gepredigt. Und zwar nicht so kurz wie ich, sondern bestimmt ein bisschen länger. Wir wissen ja vom heiligen Paulus, schmunzelt da jemand? Nein. Vom heiligen Paulus, der konnte bis Mitternacht predigen, da ist einer sogar aus dem Fenster gefallen, weil er eingeschlafen war. Das passiert hoffentlich nicht. Und wenn er einschlaft, fällt er nicht so tief, sondern sackt nur in der Kirchenbank zusammen. Aber Kirchenschlaf ist der gesündeste, sagte mein Heimatpfarrer immer. Ja, lest euch das mal durch in der Apostelgeschichte, 17. Kapitel, was da los war. Bei den gottesfürchtigen Griechen aber, den Proselyten, die sich so rundherum um die Synagoge versammelt hatten, da stieß das auf großes Interesse, was Paulus da lehrt. Ist bei uns manchmal auch so, nicht? Der Pfarrer kann sich einen Mund fussig reden und es passiert irgendwie nichts, gefühlt in der Gemeinde. Und es gibt manche Außenstehende, die sind ganz ansprechbar und warten eigentlich nur, angesprochen zu werden und sind dann dabei. Ja, wie gesagt, Paulus konnte sich dort nicht lange halten. Es kam zu Verleumdungen und Übergriffen und so hat Paulus das Weite gesucht, um der jungen Christengemeinde nicht mehr zu schaden, als ihr zu dienen. Auch das ist klug. Wenn ein Pastor merkt, es gibt große Differenzen in der Gemeinde, an der ja er nicht immer schuld sein muss, ist es manchmal besser zu gehen. Das ist weise. Gott sei Dank ist das bei euch nicht so. Ihr habt so einen guten, lieben, treusorgenden Pastor. Könnt ihr Gott auch mal danken. Macht er hoffentlich auch, gell? Und ihn unterstützen auch nach Kräften, damit er auch ein bisschen Erleichterung hat in seinem Amt. Ja, in Thessaloniki wuchs aber trotzdem bald eine lebendige Gemeinde heran, die in engem Kontakt mit dem Apostel stand. Und deshalb schrieb er ja einen Brief. Ich habe schon in der Bibelstunde gesagt, letzte Woche in Tower waren ja Gemeindeglieder auch von hier da. Wie schön, dass Gottes Wort auf Papier, Pergament uns überliefert ist. Stellt euch mal vor, das wäre nur noch E-Mail, WhatsApp, Twitter. Es wäre lange weg. Gottes Wort wäre lange weg, weil die Speichermedien weg. Wie schwer ist es, das von einem Speichermedium aufs andere, also jeweils in der Weiterentwicklung der Medien zu übertragen? Gott sei Dank ist es, wie gesagt, schriftlich uns überliefert und Papier ist ja bekanntlich geduldig. Ja, da schrieb er den Brief und hat ihnen Mahnungen gegeben. Also Thessalonich, eine junge Gemeinde, in der das erste Feuer der Liebe noch lodert, eine Gemeinde, in der Glaube, Liebe und Hoffnung noch mit großem Eifer gelebt wurde, aber wie alles Junge, was sich beginnt zu entwickeln, auch anfällig für manche Fehlentwicklung in der Gemeinde. In Thessalonich war eine gewisse Schwärmerei im Blick auf den jüngsten Tag. Manch einer meinte, er könnte sofort aufhören zu arbeiten. Er wolle jetzt nur noch wachen und beten, damit er die Ankunft des Herrn nicht verpasst. Na? Nicht mehr arbeiten. Stellt euch mal vor, was passiert, wenn das so ist. Es geht keiner mehr zur Arbeit. Das Geschirr bleibt stehen. Unordnung, Familien gehen auseinander. Es kommt ja gleich der Herr. So dachte man damals. Manche wurden auch irre am Warten, die dachten, was ist denn, die während des Wartens verstorben sind? Was passiert denn mit denen? Das war auch so eine Frage. Werden die noch gerettet? Und auf all diese Fragen hat Paulus in seinen Briefen geantwortet und hat wunderbare Worte im Blick auf den Tod und die Auferstehung geschrieben. Ja, und auch unser Wort. Es stammt aus den letzten Mahnungen, die Paulus den Thessalonikern mitgegeben hat. Prüft alles und das Gute behaltet. Also der Prüfauftrag bezieht sich auf alles. Ja, auf was alles? Das ist die Frage. Ich kann nicht alles prüfen. Ich kann den Arzt nicht überprüfen. Andere haben ihn überprüft. Der hat eine Approbation, eine Zulassung, dass er operieren kann. Ich kann auch meinen Automechaniker nicht prüfen, der ein Kfz-Meister ist. Ich habe von Autotechnik überhaupt keine Ahnung. Wir sind auf Vertrauen aus. Wir können gar nicht alles prüfen. Das sollen wir übrigens auch nicht. Das Prüfe es alles ist gemeint auf den Glauben. Aha. Alles, was den Glauben betrifft, das sollen wir prüfen. Darum heißt es direkt, ein Vers davor, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Er sagt also, alles prüfen. Wie gesagt, keine Abiturienten, Studenten, Autos oder Ärzte. Alles, was gepredigt wird, also die Rede, gilt es zu prüfen. Das gilt bis heute, nicht nur bei den Thessalonikern vor 2000 Jahren, sondern auch jetzt hier in Weigersdorf. Auch meine Verkündigung muss eurer Prüfung standhalten. Kann ich sagen, der Pfarrer, lass den mal erzählen, den darf man nicht widersprechen. Ich habe manche gute Anregung und manche Korrektur auch erfahren durch ein Predigt-Nachgespräch zwischen Tür und Angel manchmal angesprochen. Und das war dann wichtig. Traut euch das. Traut euch ruhig auch mal dem Pfarrer zu widersprechen und ihm ja aufmerksam zu machen, wenn er merkt, also das war jetzt nicht richtig. In meiner Bibel steht das so nicht. Das ist eure Aufgabe, weil ihr, die ihr getauft seid, gehört dem königlichen Priestertum an, sagt der Apostel Petrus. Ihr seid gesalbt zum König, Prophet und Priester. Und deshalb ist es auch eure Aufgabe, die Lehre zu beurteilen und euch nicht alles gefallen zu lassen. Manche, ihr seid ja Gott sei Dank gesegnet mit auch Predigern in unserer Kirche, da können wir auch dankbar sein, wo ihr euch darauf verlassen könnt, dass hier die gesunde Lehre verkündigt wird. Da kann man auch dankbar sein. Ist nicht selbstverständlich, selbst nicht mal überall in unserer Kirche mittlerweile selbstverständlich. Aber auch was höre ich, welche Podcasts auf YouTube, gibt ja manche Prediger, die sehr beliebt sind, Jakob Czarnke, Olaf Latzel, wie sie alle heißen, auch das ist zu prüfen. Ja. Das ist wichtig. Was lese ich? Na? Und das sollen wir beherzigen. Denn Jesus sagt, seht euch vor, es sind falsche Propheten unterwegs, die in Schafskleidern zu euch kommen. Das heißt, nichts anderes prüft. Nicht? Zieht mal an dem Schafkleid, ob da nicht ein Wolf drunter steckt. Prüft also alles, was den Glauben betrifft. Das zweite lautet, prüft gründlich. Ganz gewiss muss sich ein Prüfling auf seine Prüfung vorbereiten. Ein Student oder Schüler muss viel lernen, wenn er die Prüfung auch bestehen will. Aber nicht nur der, der geprüft wird, sondern der prüft, muss sich vorbereiten. Er muss sich überlegen, welche Fragen er stellen will, nach welchen Kriterien er den Prüfling bewerten muss. Das gilt auch für den Prüfer, der nach den Worten unserer Jahreslosung alle prophetische Rede, alle christliche Verkündigung prüfen soll. Wir lassen es ja manchmal gar nicht erst bis zur Prüfung kommen, sondern, ach, das sagt der. Oder es kommt aus der Ecke. Kann man gleich vergessen. Nee, alles prüfen, was wir hören. Und möglichst unvoreingenommen prüfen. Ist auch wichtig. Denkst, wie viel wir vielleicht schon verpasst haben, weil wir gesagt haben, ach, das kommt daher. Wer weiß. Ja, und was ist der Maßstab, den er an die Verkündigung anlegt? Das hören wir im ersten Johannesbrief, wenn der Apostel schreibt, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Doppelpunkt. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene Welt überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet. Und die Welt hört sie. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ja, nochmal gefragt, was ist der Maßstab für unsere Prüfung? Antwort, es ist Christus selbst. Und zwar nicht nur Hauptsache Jesus irgendwie, sondern seinem Wesen und seinem Amt nach. Es reicht also nicht, irgendwie Jesus im Munde zu führen. Es geht um die Lehre, die uns Jesus befohlen hat und die er uns durch seine Apostel und durch seine Kirche gelehrt hat. Und das ist ja das, was er sagt, Matthäus am letzten, vor seiner Himmelfahrt. Und die letzten Worte haben eine besondere Bedeutung, da hört man besonders genau hin. Wenn ein Mensch zum Beispiel, der das Zeitliche segnet, was der noch sagt, das merken wir uns. Oder ein Mensch, der geht, Abschied nimmt von uns und weit wegzieht, das merken wir uns, was der uns sagt. Und auch hier, ganz wichtig, was Jesus sagt, nämlich und den Aposteln und lehret sie, die Menschen, die Völker, halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist der Lehrbefehl, der bis heute natürlich gilt. Darauf haben wir zu achten, ob wirklich verkündigt wird, dass Jesus Gottes Sohn ist, der von der Jungfrau Maria geboren wurde, der das Opfer ist, der sein sündloses Leben für uns dahingegeben hat und uns erlöst hat. Wo das nicht mehr ganz und gar unverkürzt gelehrt wird, von da geht weg. Es geht darum, ob wir den Lohn dieses Opfers allein aus Gnade empfangen, so wie die Heilige Schrift es sagt. Das sind die Kriterien, die wir anlegen müssen, wenn wir alle Lehre prüfen wollen. Es geht nicht darum, ob uns der Pfarrer gefällt, ob er hübsch aussieht oder rhetorisch beschlagen ist. Es geht allein darum. Bei mir beides wahrscheinlich nicht der Fall. Das eine mehr als das andere. Ich sage jetzt aber nicht was. Das sind die Kriterien, wie gesagt, die anzulegen sind. Wahre Propheten, echte Lehrer predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und zwar im Bewusstsein der Verantwortung, die sie vor ihrem himmlischen Herrn im Himmel haben und nicht im Blick auf ihr Ansehen und ihren Geldbeutel. Christus muss in allen Dingen im Mittelpunkt stehen und nichts darf ihn aus dieser Mitte verdrängen. Wie oft verdrängen wir ihn aus unserer Lebensmitte? Sagen vielleicht noch Herr, Herr, aber leben wir danach? Fragezeichen. Ich halte mir gerade den Spiegel vor und schüttle mit dem Kopf. Die Jahreslosung ruft uns, wie gesagt, dazu auf, zu prüfen, und zwar gründlich zu prüfen. Und da finden wir, wie man das macht, finden wir sehr schön auch in der Apostelgeschichte. Denn es geht ja weiter. Als der heilige Paulus aus Thessaloniki vertrieben wurde oder freiwillig ging, da ging er woanders hin, nämlich in den kleinen Ort Beröa. Und dort predigte er auch von Christus. Und über die Juden in dieser Stadt lesen wir, diese aber waren freundlicher als die in Thessaloniki. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Aha, die haben genau das gemacht, was ich euch vorhin als eure Aufgabe gesagt habe. So ist es manchmal von Dorf zu Dorf. In dem Dorf ist eine gläubige Gemeinde, im Nachbardorf, ich will das nicht beurteilen, aber gehen wenige zum Gottesdienst, sag mal so. Manchmal ist es von Ort zu Ort, Thessaloniki und Beröa ist nicht weit weg, kann es schon ganz anders aussehen. Aber die haben nicht nachgelassen, die Streithammel aus Thessaloniki sind sogar nach Beröa gekommen und wollten dort die Leute noch durcheinander bringen und abbringen von Jesus. Lest das mal nach, Apostelgeschichte Kapitel 17. Und dann sagen manche, ach, wir müssen zurück zur Urgemeinde. Ja, nee, das geht erstmal nicht. Und zweitens war das nicht himmelhochjauchzend in der Urgemeinde, wie wir ja, wie gesagt, an dem Beispiel auch erkennen. Ja, wir sollen prüfen. Und die Gemeinde Beröa hat geprüft und das für gut befunden. Ja, viele Juden und Griechen wurden daraufhin gläubig in Beröa. Was aber, wenn jemand die Prüfung nicht bestehen kann? Und auch hier gibt es klare Worte, die uns helfen. Seinem Schützling Titus schrieb der Apostel Paulus, einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Ja, damit ist gesagt, dass als erstes die Ermahnung stehen muss. Ich sage mal, eine freundliche Ermahnung. Nicht bösartig, streitsüchtig, sondern in Liebe. Alles, was er tut, geschehe in Liebe, Jahreslosung letztes Jahr, und die Wahrheit in Liebe tun, sagt Paulus einmal. Also wenn ich was Falsches entdecke, dann gehe ich nicht gleich auf Konfrontation und streite mich, mache Vorwürfe, sondern ich weise den anderen freundlich auf den Irrtum hin. Das ist wichtig. Das ist übrigens auch meine Aufgabe. Ich kann nicht sagen, lass den doch denken, was er will. Wenn er ein Gemeindeglied ist, ein Mitchrist ist. Es ist ein Liebesdienst, den anderen von Irrtum in die Wahrheit zu führen. Einer der größten Theologen, die es überhaupt gab, der heilige Thomas von Aquin, er wurde vor 800 Jahren geboren, hat einmal gesagt, es gibt keinen größeren Liebesdienst, den ein Christ tun kann, als wenn er seinen Bruder vom Irrtum in die Wahrheit führt. Weil die Wahrheit ist Mensch geworden. Sie ist keine Satzwahrheit, kein Paragraph, sondern sie ist das Leben selbst. Ja, lasset alles in Liebe geschehen. Aber wenn es nicht so ist, ja, da kann man nichts machen. Man kann, manche sagen, naja, wir müssen die Lehre anpassen an die heutige Zeit. Unter Gerechtigkeit, Gender und was so alles gibt. Durchaus wird auch in unserer Kirche bei mancher Frage, Frauenordination zum Beispiel, so argumentiert. Das sind also nicht mehr biblische Maßstäbe, sondern weltliche, psychologische, soziologische und so weiter. Wohin führt das? Das führt von Christus, dem Zentrum, weg. Vielleicht bekommt man Applaus von der Welt, aber die, die da applaudieren, werden alle mal sterben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dort zu bleiben, weil es das Wort des Lebens ist. Es ist der Schatz, der uns anvertraut ist. Darum sagt ja Luther in der Auslegung zum Galaterbrief, in Bezug auf die Lehre gibt es keine Vergebung der Sünden. Der Pfarrer kann Sünden begehen, kann Fehler machen. Ist alles nicht so schlimm, als wenn er falsch predigen würde. Das sind seine persönlichen Dinge, das ist unschön. Passiert. Aber wenn er die Gemeinde verführt, ob er will oder nicht, weil er es halt so gelernt hat und nicht anders weiß, dann ist es schlecht, weil wir dann den Schatz verlieren, der uns anvertraut ist. Wie der heilige Paulus sagt, tradidi quod accepi, Tradition steckt da drin. Ich habe selbst empfangen, Tradition heißt ich empfangen, ich habe weitergegeben. Gerade die weitergeben, was ich selber empfangen habe. Das ist unsere Aufgabe, empfangen und weitergeben. Und wenn jeder dran rummehrt am Glaubensschatz, immer mehr Perlen rausnimmt, was bleibt da übrig? Da habe ich dann gar nichts mehr zu übergeben am Ende. Davor hüte uns Gott, beschütze uns und unsere Kirche. Ja, wie komme ich auf das? Und wir haben noch ein Vorbild, wie man das machen kann, nämlich ein Ehepaar. Na, Hauskreis. Hauskreis bei Priscilla und Aquila. Na, da war Apollos, der war da, der predigte und war großer Rhetoriker, wie wir wissen aus dem Korintherbrief. Aber die beiden merkten, der hat noch Lücken in der Gotteserkenntnis. Und da haben sie ihn nicht bloßgestellt vor der Gemeinde, runtergemacht, sondern sie haben ihn zu Hause sich nach Hause eingeladen. Ist auch gut. Aber Herr Pfarrer, kommen Sie doch mal nach Hause. Gibt es einen schönen Kaffee? Na, unterhalten wir uns mal. Na? Und sie belehrten ihn, ein Ehepaar, Aquila und Priscilla. Und Apollos war auch demütig genug, sich diese Belehrung auch geben zu lassen. Also Korrektur geben und Korrektur auch geschehen lassen. Und das ist beides Zeichen der Liebe, der brüderlichen Liebe, dass man das auch kann. Weil es geht nicht um uns, es geht um das Reich Gottes. Darum geht's. Und da können wir uns auch korrigieren lassen. Ein, wie ich finde, wunderschönes Beispiel. Ja, meine Lieben, ich möchte es nicht zu lang machen. Und zum Dritten dann, behaltet das Gute. Ja, was ist gut? Gut ist alles, was uns auf dem Weg des Glaubens erhält. Das ist gut. Das soll man prüfen und behalten. Und ein Vers weiter, wenn ich was zu sagen hätte, wäre das mit in die Jahreslosung gekommen. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Das gehört nämlich dazu. Ich habe meinen Kindern, also den Christenlehrerkindern gesagt, prüft, so eine Lupe, prüft alles genau, woran, Maßstab, Heilige Schrift, prüft. Das Gute behaltet und meidet das Böse, das kommt weg. So merken wir es uns. Das Gute behalten. Und hier ist uns wie letzten Sonntag wieder Maria ein Vorbild. Wie heißt es da, als die Hirten in der Weihnacht zu ihr in den Stall kamen und die Botschaft der Engel, da heißt es, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. In der Einheitsübersetzung der Katholiken steht leider, dachte darüber nach. Das ist viel zu wenig. Das ist ein intellektueller Akt. Das ist ein leibgeist-seelischer Akt. Sie bewegte die Worte der Engel, die Worte Gottes in ihrem Herzen. Und wir, meine Lieben, wir wollen es genauso tun wie Maria. Prüft alles, prüft gründlich, behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Amen. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu zum ewigen Leben. Amen.